Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute besprechen wir das Album Flóð á Fjalla des isländischen Bassisten Gudi Gudmundsson, das in Zusammenarbeit mit Pianist Jeroen van Vliet und Trompeter Kjørn Smits entstanden ist. Wir hören also Jazz und einige kammermusikalische Elemente. Dann widmen wir uns dem neuen Werke des amerikanischen Trompeters Ambrose Akin-Musiray. Mit Honey from a Winterstone kriegen wir dann auch wieder Jazz, aber auch einiges an Klassik und Hip-Hop, alles miteinander verwoben. Für alle, die uns im Internet hören, gibt es nach unserem kleinen Open Mic noch eine Verkostung, nämlich das Bier namens Schneeflöckchen der deutschen Brauerei Schwarzbräu, also ein Winterbier. Mhm. Und mit diesen Worten übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir begeben uns nach Island. Das heißt, das stimmt nicht. Wir begeben uns eigentlich in die Niederlande. Aber er kommt aus Island. Das ist ein Jazzbassist und er heißt, Achtung, Kulti Kulmitsson.
Oh.
Geschrieben wird er aber, ich sag's jetzt einmal, Gulli, ja. Mit, also G-U-L-L-I, Gudmundsson, also mit so einem komischen, vertüdelten D, so einem isländischen, sieht so aus wie ein D. Und eben mit zwei S, Gudmundsson. Mund wie Mund und dann Son. Und der zog bereits 1993 in die Niederlande und studierte dort am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Seit 2003 unterrichtet er Jazz-Kontrabass am Königlich-Flämischen Konservatorium in Antwerpen. Das liegt nicht in den Niederlanden, das liegt in Belgien, bleibt aber in der Familie, fast jedenfalls. Er hat an zahlreichen internationalen Jazz-Festivals teilgenommen und ist bereits auf über 40 Alben zu hören. Sein neuestes Projekt ist dieses Album, was wir heute besprechen wollen, nämlich Flóð á Fjalla. Geschrieben Flöt oder Flöt, wie auch immer, also F-L, sowas ähnliches wie ein O, sowas ähnliches wie ein D, Ok Fjalla. Und das wurde 2025, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, dieser Aufnahme in diesem Jahr veröffentlicht und zeigt die Zusammenarbeit mit dem Pianisten, Achtung, jetzt geht's wieder los, Jeroen van Vliet. Das ist ein niederländischer Jazzpianist, Keyboarder und Komponist. Und er ist außer Mitglied dieser kleinen Band, dieses kleinen Trios, auch noch Mitglied der Formation A Gate Crush, die 2007 mit dem Edison-Preis ausgezeichnet wurde. Und dann haben wir noch Kjørn Smits. Und das ist ein niederländischer Trompeter, Komponist und Improvisator. Der bewegt sich zwischen verschiedenen musikalischen Welten. Smits hat mit der Gruppe Modita große Erfolge gefeiert. Ihr Debütalbum Listen to the Sound of the Forest, endlich mal vernünftiger Name, wurde mit dem Edison-Preis ausgezeichnet. Neben seinen zahlreichen Kollaborationen ist Smits auch als Dozent an der Kunsthochschule in Utrecht tätig. Er spielt regelmäßig mit dem Paradox Jazz Orchestra und ist Audio-Engineer, man höre und staune. Der Titel Flóð á Fjalla bedeutet so viel wie Ebbe und Flut und soll die ständige Wiederholung und doch immer wieder neue Dynamik der Gezeiten widerspiegeln. Das Album umfasst 9 Stücke, von denen 6 von Kulmitsson sind, eines von Van Vliet und eines vom spanischen Komponisten Frederico Moreno Toroba und eines vom isländischen Komponisten, und jetzt wird es noch schlimmer, Þorkell Sigurbjörnsson heißt er. Wird geschrieben Sigurbjörnsson.
Gut, dass du dänische Wurzeln hast. Du bist näher dran.
Ja. So. Jenny, ach, Jazz.
Herrlich. Dankeschön.
Jazz mit komplizierten, ja, Namen.
Dass wir immer so ein Problem mit Fremdsprachen haben, dabei sind wir so weltoffen.
Polyglott sind wir doch eigentlich.
Polyglott sind wir, genau. Ja, das üben wir dann alles nochmal. Aber das hast du schon sehr gut gemacht. Ich werde das nicht versuchen zu wiederholen. Was ich allerdings immer wieder wiederholt habe, ist dieses Album.
Ja, ne?
Und das Wort, was am häufigsten in meinen Notizen sprang, war Tiefe. Das ist ein sowohl emotional tiefes, als auch, finde ich, intellektuell tiefgründiges Album. Und genau diese Kombination hat mir unheimlich gut gefallen. Es ist nicht häufig so, dass Künstler, gut, im Jazz vielleicht häufiger, dass Künstler so intellektuell werden können und sich auslassen und natürlich auch handwerklich wirklich was drauf haben und gleichzeitig aber so tiefe Emotionen vermitteln auf eine Art und Weise, die dann ja gleichzeitig auch so tief empfunden, persönlich, menschlich wirkt. Diese Kombination hinzukriegen, ist was wirklich ganz Besonderes, und das funktioniert hier bei Flóð á Fjalla sehr gut. Und dazu kommt natürlich, dass diese Mischung aus Jazz und eher kammermusikalischen Elementen, dann dieser wunderbare Bass, also Jazz-Bass ist sowieso etwas, was ich sehr gerne höre, aber das hat mich eigentlich vom ersten Ton an fasziniert und auch immer meine Aufmerksamkeit halten können, weil diese Atmosphäre, die erzeugt wird, diese Landschaft, in der man richtig mitträumen kann und so mitreisen kann, das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist ein Album, selbst wenn nicht der absolute Jazz-Anfänger gleich auf seine Kosten kommt, ich glaube, man kann sich da sehr gut reinhören, auch wenn man noch nicht so Jazz gewohnt ist, weil es einfach so mitreißend ist. Ja, also ich bin von vorne bis hinten begeistert.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Kötti Kölmitzson lebt ja nicht in Island, wie schon gesagt, sondern in den Niederlanden und ist dort entsprechend auch Unterstützer der dortigen Jazzszene. Und so ist es dann natürlich auch naheliegend, dass auf dem Album dann auch gleich zwei niederländische Jazzmusiker dabei sind. Und da es insgesamt nur drei sind, haben wir es hier naturgemäß mit einer, kammermusikalischen Darbietung zu tun. Und daran lassen die drei auch keinen Zweifel. Alles auf diesem Album schreit nach kammermusikalischer Darbietung und nach Kammermusik. Fast alle Songs dieses Albums sind ja von den drei Musikern selbst geschrieben, bis eben diese schon erwähnten Ausnahmen. Wie ein ruhiger Faden zieht sich eine sehr ruhige Stimmung durch dieses Album und verbreitet Entspannung und Wohlgefühl. Mhm. Und man könnte den Sound schon fast als eskapistisch bezeichnen. Das Album ist unfassbar zugänglich, finde ich, und dabei aber trotzdem einfallsreich und sehr anspruchsvoll. Es ist sowohl voller Strukturen als auch voller offener Passagen. Ein Spagat, den man erstmal hinbekommen muss. Das Album klingt anzugig, möchte ich sagen. Ein bisschen so, als würde Brian Ferry Jazz spielen. Also, ja, so vornehm. Es klingt nie banal. Es ist Musik, die einen emotional berühren kann, finde ich. Hm. Und das auch macht. Etwas, was der Jazz kann, oft aber auch vergisst. Das Album ist voller Wärme. Und wie sollte es beim Jazz anders sein? Natürlich geht es auch auf diesem Album hier um Kommunikation. Wie die Instrumente miteinander interagieren. Das findet man außer im Jazz so sonst nirgends. Und alles ist so unfassbar elegant und so unfassbar, ja, von einer Noblesse, finde ich. Das ist schon beeindruckend. Diese Art von Jazz ist gut, um die schlimmen Nachrichten des Tages genau da sein zu lassen, wo sie hingehören. Denn neben allem, was wir so am Tag machen müssen und tun, dürfen wir natürlich auch das Abschalten nicht vergessen. Und ich finde, dieses Album eignet sich sehr gut dazu, zu träumen und einfach die Musik zu genießen. Also natürlich nicht nur und nicht immer und nicht fortwährend, aber ab und zu muss man auch mal abschalten. Und das ist das Album dafür. Es ist ein Album, was einen modernen Jazz darbietet. So ein bisschen wie das Esbjørn Svensson-Trio, die Älteren erinnern sich vielleicht. Die haben ja so diese Art von Jazz auch so ein bisschen in die Welt geklöppelt. Dieser wunderbare Jazz so mit poppiger Attitüde, das ist ein Album für Leute, die Chet Baker mögen, die Paul Desmond mögen, aber eben auch Fans von diesem schon erwähnten Esbjørn Svensson-Trio. Und ich mag dieses Album wirklich auch unfassbar gern. Es beruhigt einen, finde ich, so wahnsinnig hübsch, ohne dabei ins Belanglose abzugleiten. Es werden immer wieder geradezu klassische Passagen zitiert, teilweise bis in den Barock hinein, dann wieder eher romantisch innerlich, teilweise sogar choraleske Dinge. Wir hören aber auch arabische Tonfolgen. Und alles vereint mit diesem unfassbar guten Jazz. Immer ein wenig leise, immer ein wenig melancholisch und auf eine Art zurückhaltend, dass es mir auf jeden Fall eine Freude ist. Und man kann das alles gar nicht so richtig beschreiben. Ihr merkt schon, ich versuche immer die ganze Zeit irgendwas in Worte zu fassen, was man vielleicht gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Man muss das hören. Und eines fällt mir natürlich auch noch ein, ist natürlich auch unglaublich gut produziert, wie fast alle Jazz-Alben, also muss man ganz klar sagen. Und dieses Album ist im Jahre 2025 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf der Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Das bekommt ein Rennt, obwohl es so ruhig ist.
Ja, das geht mir ganz genauso. Ganz sanft und auf Wolken schwebend rennt es dahin, sozusagen. Also, wir haben gehört Floth of Yara von Kulti Gudmundsson, von Jehun Van Fleet und von Köhn Smeets. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und meine Güte, bin ich froh, dass ich diese Namen nicht mehr aussprechen muss.
Wir müssen einfach mal ordentlich Niederländisch und Isländisch lernen. Vielleicht ist es dann leichter.
Ja, Niederländisch kann ich mir noch vorstellen, aber Isländisch ist echt, das ist bockschwer. Ja. Hm. Also.
Gut, irgendwann mal kommen wir zu Ambrose Akinmusire. Es handelt sich dabei um einen amerikanischen Trompeter und Komponisten, der vor allem dafür bekannt ist, genreübergreifend tätig zu sein. Geboren in Kalifornien, begann er seine Karriere als Jazzmusiker und hat dann sein Repertoire im Laufe der Jahre um Elemente aus klassischer Musik und Hip-Hop erweitert. Und das Ganze hat ihm schließlich eine Menge Anerkennung als einer der innovativsten Musiker seiner Generation eingebracht. Seine Generation, er ist geboren 82, also ich weiß gar nicht, damit ist er glaube ich noch knapp ein Millennial, ne? Könnte passen. Ein junger Mann. Wir hören heute das Album, das neue Album Honey from a Winter Stone, das genau diesen Ansatz eben auch fortsetzt, Jazz, klassische Musik und Hip-Hop zu verbinden zu einem kohärenten Werk. Er reflektiert darin persönliche und gesellschaftliche Themen, ganz besonders die Erfahrungen schwarzer Männer in Amerika und hat sich wohl auch inspirieren lassen von der organischen Musik des Komponisten Julius Eastman. Ja, passt eigentlich ganz gut in diese Sendung, ne?
Ja, total. Also genau in diese Sendung, weil es sich ja auch um ja so eine Mischung aus Jazz, Hip-Hop, klassischer Covermusik, also neuer Musik handelt. Mhm. Du hast schon gesagt, es wird auf die Ungerechtigkeiten hingewiesen, die schwarze Menschen gemeinhin ertragen müssen. Und es ist eine Hommage, jedenfalls laut Aussage von Akinmusire, an Julius Eastman, der 1990 im Alter von 49 Jahren starb. Von nur 49 Jahren, muss man ja sagen. Und das war ein Komponist, der über den Rassismus und Homophobie schrieb, die er als homosexueller Schwarzer empfand. Die Alben trugen provokante Titel wie zum Beispiel Gay Gorilla oder Gorilla, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Achtung, Triggerwarnung, Evil Nigger, so hieß das Album halt. Es handelte sich um einen Komponisten der Minimalmusik, der Hip-Hop-Aspekte in seine Musik hinzugenommen hat, aber auch seriell avantgardistische Musik und eben Jazz. Und nun ist eben Akinmusire da und sagt zu diesem Album, in vielerlei Hinsicht ist dieses gesamte Werk von der Arbeit des Komponisten Julius Eastman und seinem organischen Musikkonzept inspiriert. Und eine Hommage, sagt er selber. Nun, er verwendet auf diesem Album die Technik des Overdubbing. Es werden also verschiedene Klänge übereinander geschichtet. Das Album beginnt aber erstmal eher mit Jazz, wie man ihn kennt. Eigentlich gar nicht mal so viel anders als das erste Album, was wir gehört haben, also Floth of Yara. Auch hier haben wir es mit erstmal Kompositionen zu tun, die durchaus mit klaren, klassischen und auch kammermusikalischen Geschichten daherkommen und eben Jazz. Und zu seiner Inspiration sagte der Künstler, dieses Album ist ein Selbstporträt. Es handelt von den Ängsten und Kämpfen, mit denen ich persönlich konfrontiert bin, sowie von denen, die viele schwarze Menschen ertragen müssen. Es gibt auch die ständige Auseinandersetzung darüber, was passiert, wenn ich bestimmten Erwartungen nicht entspreche oder wenn ich mich entscheide, die an mich gestellten Erwartungen abzulehnen. Das sind die Komplexitäten, mit denen ich mich täglich auseinandersetze. Das sind die Dinge, die ihn dazu gebracht haben. Nun, begleitet wird er vom klassischen Mivos Quartet. Außerdem sind dabei, wie wird der jetzt wieder ausgesprochen? Kokai?
Kokai, ja.
Ja, Kokai. Das ist der Pianist Sam Harris ist dabei. Und Chiquita Magic am Synthesizer, auch ein interessanter Name. Wir haben noch den Drummer Justin Brown. Und untermalt wird das alles eben von den Bebop-Trompetenläufen von Akinmusire. Das Album, wie schon das Album gerade eben, passt in jedes modernes Kammermusikprogramm. Es ist aber dennoch ganz anders. Komponierte und improvisierte Musik gehen hier ineinander über. Auch hier kommunizieren die Musiker fließend miteinander. Auf der einen Seite sorgfältig vorbereitet, auf der anderen Seite eben auch ungezwungen. Also auch wie bei dem anderen eben. Naja, es ist halt Jazz, ne? Aber dieses Mal wird das Ganze mit Sprechgesang angereichert, also mit Hip-Hop-Passagen. Es gibt sowohl geschriebene Noten als auch musikalische Freiräume für Improvisation. Das ist dann wieder jazz-typisch. Und diese Improvisationen sind nun mal eben auch ein Schlüsselelement in dieser Musikrichtung, der Musikrichtung des Jazz. Und eben auch von jener von Julius Eastman, von dem wir schon gesprochen haben, von der Theorie der organischen Musik und der Theorie der organischen Musik. Man kann diese ganzen Sachen, diesen Einfluss von Julius Eastman, ganz besonders im letzten Stück des Albums, stark hören. Die Trompete wird immer wieder zusammen mit Klavier, Schlagzeug und Streichern ein- und wieder ausgeblendet. Das Album insgesamt, muss man sagen, ist natürlich viel dichter insofern, als dass da ja auch mehr MusikerInnen dabei sind. Wir haben es ja zum einen mit dem klassischen Quartett zu tun und dann kommen noch die Jazzmusiker hinzu. Da sind dann schon noch ein paar mehr. Das heißt, es ist ein bisschen mehr los bei dem Ganzen sozusagen. Das soll jetzt keine Wertung sein, dass es schlechter oder besser ist. Es ist einfach nur ein bisschen wuchtiger, wenn man so will. Und da ist auch noch eine ganze Schippe Schönberg mit drin. Also eins muss man ganz klar sagen, es ist nicht so zugänglich wie das Album, was wir gerade haben, also wie Flows of Yara. Man muss da schon sich ein bisschen auf die ganze Geschichte einlassen. Es bedarf ein bisschen Arbeit an der einen oder anderen avantgardistischen Stelle, muss man sagen. Es ist ein modernes Album, ein sehr modernes Album, das, naja, von der Vergangenheit inspiriert ist, nämlich eben von jenem schon erwähnten Julius Eastman, was von der Hässlichkeit der Gegenwart erzählt und diese Hässlichkeit auch anprangert und auf eine bessere Zukunft hofft. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, dieses Album.
Ja, hervorragend zusammengefasst. Da kann ich mich auch nur anschließen. Auch hier, ich glaube, vielleicht lohnt es sich noch ein paar Parallelen nochmal hervorzuheben zwischen unseren beiden Alben heute. Denn auch hier bei Ambrose Akinmusaray ist diese intellektuelle und emotionale Tiefe zu finden. Diese Integration verschiedener Musiker und Genres. Du hast auch schon von der Kommunikation gesprochen zwischen den Musikern, die ganz herrlich mit anzuhören ist. Auch hier finde ich allerdings einige Songs durchaus zugänglich, aber vielleicht ist die Skala ein bisschen größer, denn es wird definitiv am sehr komplexen Ende des Spektrums auf diesem Album auf jeden Fall sehr viel anstrengender. Da muss man sich dann Mühe geben, aber es gibt durchaus einige Einstiegspunkte, finde ich. Und beide sind auf ihre ganz unterschiedlichen Arten sehr authentisch im Stil. Sie klingen, als hätten die Musiker genau das sagen wollen. Sie mussten raus sozusagen. Diese Qualität, die wir immer so oft mit Lob übergießen, weil so sollte Kunst sein. Das sollte ein notwendiger Ausdruck des Künstlers sein und nicht einfach irgendwas, um Geld zu verdienen. Nichts dagegen, aber da brauchen wir dann nicht in dieser Sendung drüber zu sprechen. Ja, deswegen, also diese Authentizität hat mir hier auch einfach wahnsinnig gut gefallen, weil man merkt, das kommt nicht nur von Herzen, sondern es kommt auch wirklich aus so einer, aus den Persönlichkeiten der Menschen, die da spielen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund hört man sowas irgendwie raus. Das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja. Dringlichkeit hört man immer, ne?
Genau, die Dringlichkeit. Das ist das Wort. Die Dringlichkeit. Wir müssen dieses Album natürlich auch bewerten. Es ist im Jahre 2025 erschienen, ganz frisch. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, dieses Album ist natürlich hervorragend. Es hat nur ein Problem, nämlich Flows of Yara. Ja. So, nun ist das nicht ganz zu vergleichen. Aber ich muss das Album ja unter der Prämisse bewerten, würde ich dieses Album jetzt sozusagen, würde ich das durchschleppen, in Anführungszeichen, bis zu den Alben des Jahres. Und da bin ich dann hin und her geschwankt und dachte so, ja, nee, weiß nicht. So, denn es ist ja auch nicht kurz, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Das ist ja kein kurzes Album und auch gerade das letzte Stück, also das ist ja dann auch nochmal lecker 30 Minuten lang. Wir haben es hier insgesamt mit einer Stunde 14 zu tun. Da ist Flows of Yara mit seinen 49, glaube ich, Minuten oder so irgendwie, ja, so ungefähr, natürlich auch etwas zugänglicher, Und dennoch komme ich bei diesem Album, ob der ganzen Geschichten, die hier passieren, ob der Dringlichkeit und auch ob der Kreativität und all diese ganzen Geschichten, die hier zusammengefügt werden, um eine Rent nicht herum.
Das geht mir ebenso. Das geht nicht anders als ein Rent zu vergeben. Ja. So gut ist dieses Album. Also, Honey from a Winter Stone von Ambrose Akinwusiri bekam ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
So.
Damit kommen wir zu unserem Open Mic. Hm. Und, man höre oder staune, ich selbst persönlich aus meiner eigenen Idee und Intention heraus habe einfach mein Fußballthema mitgebracht, weil ich die Nachrichten las und dachte, was war da los? Und dann dachte ich mir, frage ich doch mal unseren hauseigenen Werder-Spezialisten, dieses DFB-Pokal-Halbfinale,
ja,
in dem Drittligist Arminia Bielefeld seines Zeichens in der Stadt gelegen, in der ich regelmäßig arbeite, hat gegen Werder Bremen gewonnen. Mhm. Wie ist das denn zustande gekommen? Was ist da los?
Ja, wie ist das zustande gekommen? Werder Bremen hat vorher schon schlechte Spiele abgeliefert. Also das ist nicht das erste Spiel, was so gelaufen ist sozusagen. Die Mannschaft ist, weil wir schon vorher so viele Spiele, oder ja nicht nur Spiele verloren haben, auch schlecht, also völlig zu Recht verloren haben. Nicht mit Pech oder sonst irgendwie, sondern ja, Werder hat einfach im Moment eine schlechte Phase aus ganz vielen Gründen. Es hat viel mit Personaldingen zu tun. Man hat schlicht und ergreifend nicht so eine Personaldecke wie jetzt zum Beispiel der FC Bayern München, um mal das Gegenteil zu nehmen, sondern man muss natürlich mit dem bisschen Geld, was man hat, ja, haushalten. Und dementsprechend hat man, wenn jetzt die erste, also die A-Mannschaft nicht komplett auf dem Platz steht und dann auch noch so ein paar, wie sagt man, zentrale Figuren aus dem Konstrukt rausgenommen werden, Riesenprobleme natürlich. Was aber immer noch nicht erklärt, wie schlecht Bremen gespielt hat in dieser Zeit. Es ist eine völlig verunsicherte Mannschaft gewesen, auf jeden Fall vorher schon. Und man hat sich gewundert, was ist hier eigentlich los? Pässe, die gespielt werden, kommen nicht an. Man macht Fehler ohne Ende, gerade auch in der Abwehr, ganz erstaunlich. Also das ist die eine Geschichte. Und diese Mannschaft ist jetzt nach Bielefeld gefahren und Bielefeld hatte die letzten drei Spiele, glaube ich, schon vorher gewonnen. Also genau das Gegenteil. Die Abläufe stimmten, man ist selbstbewusst, alles ist gut und schön. Dennoch muss man Bielefeld an dieser Stelle auch loben. Arminia Bielefeld hat hervorragend gespielt, soll die Leistung von Arminia Bielefeld überhaupt nicht schmälern. Es war ein Spitzenspiel von denen. Das erste Tor war grandios, fantastisch, herrliches Tor, muss man einfach sagen. Ja gut, und das zweite Tor war dann halt ein Eigentor. Das passt natürlich dann auch gut zu Werder Bremen im Moment gerade. Das auch kommt dann das eine zum einen und das andere zum anderen. So ist es dann manchmal. Und ich habe von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als das loskam, ja. Da war, also als uns Bielefeld zugelost wurde, da hatte ich ein sehr gutes Gefühl, aber da war Werder Bremen auch in einer ganz anderen Verfassung. So, und man wusste ja schon, Freiburg ist dort rausgeflogen, Gladbach ist dort rausgeflogen, das wird also nicht leicht. Und das Stadion ist geil, die Stimmung ist super, das muss man ganz einfach sagen. Das ist ja kein großes Stadion, aber das ist richtig fetzig da. Übrigens war
war ausverkauft.
War natürlich ausverkauft, genau. Wie heißt der nochmal? Kühnert war da. Der SPD-Mensch. Der stand da in der Kurve, fand ich ganz witzig. Ja, und dementsprechend war das ein völlig verdienter Sieg auf ganzer Linie und man kann Bielefeld dazu nur gratulieren und für die ist es natürlich super, weil es gibt ja auch Geld in die Kassen, muss man ja ganz ehrlich mal sagen.
Ja, was sie gebrauchen können. Ja.
Was sie wirklich wahrscheinlich gut gebrauchen können als Drittligist. Nun muss man natürlich kein Prophet sein, um zu sagen, ja gut, das war es jetzt auch. Also die werden natürlich, wenn man es jetzt normal läuft, dann spielen die jetzt entweder gegen, boah, keine Ahnung, Mittelstadt, Stuttgart oder Leverkusen. Und das Beste, was denen noch passieren könnte, ist Stuttgart. Dann haben sie vielleicht sogar eine Chance, weil die strugglen auch gerade so ein bisschen. Also, wenn sie Stuttgart zugelost bekommen würden, könnte da was gehen. Wenn die dann zu Hause spielen, das wäre natürlich Voraussetzung. Also, die müssten wieder zu Hause in Bielefeld in diesem Stadion spielen. Dann könnte da was gehen, dann könnte Bielefeld eventuell ins Finale kommen. Das wäre dann in Berlin natürlich. Ja, sehr klar.
Ah, in Berlin, ja, ja. Dann gibt es Partys.
Da gibt es Partys, genau.
Ja, auf der Alm, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die Stimmung da wirklich sehr gut sei. Ist gut. Das ist doch schön. Das
ist hervorragend.
Auch bestimmt schön für die Mannschaft. Wenn du dir was wünschen könntest, womit würdest du die Werderaner, wie sagt man, Werderaner-Spieler bedenken? Wenn du einfach, wenn du mit einem Zauberstab sagen könntest, ihr kriegt jetzt, was würdest du verteilen? Selbstbewusstsein? Nee, ich weiß es nicht.
Ja, mehr Sicherheit in ihren Aktionen. Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Fußball ist Kopfsache ohne Ende.
Ja, Sport sowieso, ne?
Ja, ist tatsächlich so. Und wenn dann mehrere Mitspieler, wenn du auch noch Mitspieler hast, also wenn du dann auch noch, wenn das von mehreren Leuten abhängig ist und die alle irgendwie gerade mal so gar nicht wissen, was so gerade los ist und warum das nicht funktioniert, das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, also dass die Abläufe einfach wieder funktionieren, dass man merkt, das funktioniert. Wenn du merkst, dass dieser Pass funktioniert, so wie die anderen 10 Mal vorher auch, dann hast du das viel mehr drin, als wenn der 2-3 Mal nicht funktioniert. Dann fängst du nämlich an nachzudenken. Aber das hat doch vorher funktioniert.
Dann hinterfragt man sich zu sehr.
Natürlich.
Und dann wird man unsicher, ja, klar.
Ne, genau sowas passiert nämlich dann. Ja. Also das, wie sagt Thomas Kuhlmann immer so schön, dass das Ubuntu wiederkommt. Also dass die Mannschaft wieder füreinander läuft und dass wir wieder mehr... Weil klar, wenn es nicht läuft, dann fängt natürlich auch so ein Teil der Mannschaft an, unmütig zu werden. Die einen werden dann laut und machen anderen Vorwürfe, andere wiederum machen das nicht. Die sind dann sehr leise eher wieder oder werden noch leiser. Oder du hast dann natürlich so eine Unwucht in der Mannschaft auch, die du als Trainer natürlich auch irgendwie bearbeiten musst und mit der du klarkommen musst. Was du in guten Zeiten natürlich nie hast. Weil, warum auch? Dann läuft's ja. Ne? Das ist aber normal. Das ist nicht nur bei Werder Bremen so, das ist in jeder Mannschaft so, wenn es mal nicht läuft. Und das sind jetzt all die Baustellen, die angegangen werden müssen. Jetzt hat Werder Bremen gegen Wolfsburg gespielt und zwar 1-2 verloren. Aber das war schon viel besser. Das sah schon viel besser aus.
Also man kämpft sich zurück.
Ja, das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und man darf nicht vergessen, wir haben wirklich viele Kranke und Verletzte und ich hoffe, dass nächstes Wochenende davon auch ein paar wieder zurückkommen. Das wäre schon ganz gut. So auf die
Dauer. Ja, das sind ja dann die schönsten Geschichten, wenn man sich wieder zurück hocharbeitet, sozusagen.
Zurück ja, von hocharbeiten
kann man. Auch emotionalen Loch dann irgendwie, ne?
Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Ja, von hocharbeiten kann in dieser Saison nicht mehr viel die Rede sein. Also da ist, wir werden weder mit dem Abstieg noch mit dem irgendwas anderem was zu tun haben in dieser Saison. Das ist halt so. Ja. Ist ja auch okay. Also Hauptsache ist, man gewinnt wieder Spiele, man gewinnt wieder Selbstbewusstsein. Und das kann auch sein, dass Werder ja in der Hinrunde so eine wahnsinnig gute Hinrunde gespielt hat. Also die Hinrunde war wahnsinnig gut und vielleicht war der Gedanke an Europa nach dem Motto, wir können Europa erreichen. Ein Platz, der uns ermöglicht, in den europäischen Wettbewerb zu kommen. Vielleicht hat das auch zu der einen oder anderen Verkrampfung geführt. Die Angst vor der Angst. Weißt du? Jetzt dürfen wir aber nicht mehr verlieren, wenn wir da noch was erreichen wollen. Jetzt müssen wir aber hier wirklich mal dieses Spiel gewinnen. Wenn wir um die europäischen Plätze mitspielen wollen. Und vielleicht hat das bei dem einen oder anderen Spieler zu so einer Übermotivation auf der einen Seite, zu einer Verkrampfung auf der anderen Seite geführt. Das kann auch sein. Und dann kommst du in so eine Spirale ganz schnell rein. Und dann musst du erstmal wieder, wie man so schön sagt, die Basics wieder von vorne in die Mannschaft reinbringen. Ja. Also es ist gerade sowieso eine schwierige Situation, aber ich bin sicher, Ole Werner kriegt das irgendwie hin und die Mannschaft kriegt das auch irgendwie hin. Und noch viel besser als ich kann das sowieso Thomas Kuhlmann alles analysieren. Der macht das ganz wunderbar zusammen mit Jan Siegert, der Worum-Podcast. Die machen das ganz toll, die können das taktisch ganz schön alles auseinanderklabüstern. Und für den Rest gibt es ja den Weserfunk. Die haben da auch mehr Ahnung von als ich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich kann das ja auch immer nur so als Mensch wiedergeben, der es in dem Fall im Fernsehen gesehen hat und meine Eindrücke wiedergeben, die so in den letzten Spieltagen so an mir vorübergezogen sind. So. Ich bin aber immer noch tiefenentspannt.
Ach, sehr gut. Ja, schön.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sich das für so einen Werderaner ja eigentlich auch gehört. Man darf ja auch die, natürlich, es ist in den Social Medias ist es auch bei Werder Bremen nicht mehr so, wie es früher war, aber man darf Social Media nicht mit den normalen Durchschnittswerder-Fans verwechseln.
Ja.
Social Media hat nichts mit den Fans, gilt auch für alle anderen Vereine, hat nichts mit den Fans zu tun, die ins Stadion gehen, die vorm Fernseher sitzen und das Spiel gucken. Es gibt so viele Werder-Fans und die paar, die im Social Media sind, das sind lediglich die, die am lautesten sind. Hm. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Ah, ich glaube, das geht für alle Bereiche. Sportler, für alle
ja.
Musiker, so. Persönlichkeiten, was auch immer. Ja.
So ist es. Genau. Ja. Also es tut mir furchtbar leid, ich kann Werder leider auch nicht retten. Das müssen andere Menschen machen. Das muss die Mannschaft und Ole Werner machen. Aber es gibt noch was Positives. Mhm. Die Frauen, die stehen im Halbfinale. Die Werder-Frauen stehen im Halbfinale, spielen jetzt im Halbfinale gegen den HSV im Volksparkstadion. Und der droht ausverkauft zu werden. Und das wären dann 57.000 Leute.
Hui, okay.
Ja klar, Nordderby, ne? Das wollen die Leute natürlich haben. Und jetzt, wo Werder Bremen, also wo die Männermannschaft ausgeschieden ist, denke ich mal, dass da noch 2-3 Leute mehr hingehen. Und das finde ich geil. Soll wirklich so sein. Mögen beide Mannschaften davon mega profitieren. Möge der HSV und Werder Bremen noch mehr Geld in die Frauenmannschaften stopfen, denn sie haben es verdient. Würde mich super freuen, dass sie den Schwung richtig schön mitnehmen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ist auch ein neuer Rekord für den Frauenfußball. Wenn das ausverkauft werden sollte, dann ist der alte Rekord von, glaube ich, 40.000 oder was es waren, atomisiert. Der Norden rockt.
Sehr schön, dass du da. Sehr gut. Ja, dann haben wir halt was anderes. Der Norden rettet den Fußball oder so. Die Frauen retten den Fußball.
Die Frauen retten Werder Bremen. So nämlich. Oder?
Sehr schön.
So machen wir das. Also, und in diesem Sinne würde ich sagen, Bier?
Bier.
Bier.
Oh. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das letzte Mal von uns hört, ach nee, dann hört ihr das hier jetzt auch nicht mehr. Falls wir
famous last words.
Mit diesen hervorragenden, merkwürdigen Kronkorken des Schneeflöckchens.
Googelt das mal, damit ihr wisst, was wir meinen. Also das ist quasi wie so eine Thunfischdosenöffnung.
Ja, wie so eine Thunfischdosenöffnung mit so einem, wo man so Nippel durch die Lasche zieht und so.
Ja, genau. Ich habe ein bisschen Angst, aber gut. Ja. Dann fangen wir mal an. Schwarzbräu, so heißt die Brauerei. Schneeflöckchen, so heißt das Bier. Wir haben es mit einer Steini-Flasche zu tun, was ich immer schon mal sehr sympathisch finde. Mhm. Die Brauerei hat über 700 Auszeichnungen erhalten. Es ist eine unabhängige Familienbrauerei in Zusmarshausen in Bayern, die seit 1648 besteht. Und sie ist mit diesen 700 Auszeichnungen die meistprämierte Brauerei Deutschlands. Es ist wirklich wie bei den Schotten. Das ist nun gut. Schwarzbräu. Immer
das höchste, beste, neunte.
Ja, so ist das.
Weiß nicht,
genau. Und Schwarzbräu hat eine Besonderheit, nämlich eine eigene Mälzerei. Also die holen das nicht woanders her, die machen das alles selber. Und zwar aus regionaler Sommergerste, also ne, von der Umgebung. Sind also sehr autark, ähnlich wie Springbank. Es gibt noch eine andere Brauerei, die das auch macht, nämlich Gutmann. Zu der kommen wir noch in diesem Jahr. Bleiben wir mal bei dieser hier. Diese Brauerei bietet eine Palette von Bieren an, darunter das natürlich Helles, Bayern, klar, da brauchst du ein Helles. Dann natürlich auch Pilsner, Dunkles, Weißbier und natürlich auch saisonale Spezialitäten, wie zum Beispiel dieses Schneeflöckchen. Und es gibt auch ein Schneeböckchen. Da hätte ich auch Lust drauf.
Süß.
Ja. Neben Bier produziert man aber auch alkoholfreie Getränke unter der Marke Alaska, darunter Limonaden, Säfte und Mineralwasser. Dieses Bier hier ist ein saisonales Bier, das von November bis Februar erhältlich ist. Es handelt sich um ein Exportbier. Und Exportbier oder auch einfach Export bezeichnet ja ist eigentlich eine traditionelle deutsche Biersorte. Die hat einen höheren Alkoholgehalt und ein bisschen stärkere Malzbasis als das typische Lagerbier oder Pilz. Und bezieht sich natürlich ursprünglich darauf, dass dieses Bier für den Export in andere Länder gebraut wurde und daher auch der höhere Alkoholgehalt und die stärkere Malzbasis, weil dadurch ist das Bier nämlich haltbarer. Wir haben es mit einer Stammwürze von 12,6 Grad Plato zu tun und mit 5,2 Alkoholvolumenprozenten. Die IBU bzw. der BE liegt bei 18, also die Bittereinheiten, vergleichsweise niedrig, ist ja auch ein bayerisches Bier. Flensburger hat 38 zum Vergleich. Das immer gerne zum Vergleich, damit wir wissen, woran wir hier sind. So, und jetzt habe ich Angst.
Oh ja, also wir halten uns an die Anleitung hier.
Ja.
Öffnen, Doppelpunkt, Ring vor und nach oben ziehen. Okay, vor. ziehen. Ui, ja, es ist, ja, Geräusche. Nach oben ziehen. Huf, das habe ich nicht erwartet.
Ich auch nicht.
Bleibt erst ein Ring und dann geht er doch ab.
Das ist tatsächlich
war ein Thunfisch. Ja, sogar besser als beim Thunfisch. Beim Thunfisch habe ich nämlich ab der Hälfte immer Angst, meine Hand zu. Ja, wenn es dann also abreißt und ach Gott. Okay, ja, bisschen für Entspannungsverdampfung hier.
Oh, schöner Schaum. Zwei Finger breit. Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Warte, jetzt muss ich auch mal ein bisschen gluckern hier.
Also die Flasche ist großartig, das Emblem ist niedlich und schön.
Ja, so eine Winterlandschaft, ja, und dann ist da der kleine toll. Schwarzbräu, der ist bestimmt wichtig, irgendein historischer
Mensch. Ja, wahrscheinlich. Aber dieser Kronkorken ist echt lustig, also der zieht sozusagen den Kronkorken auf. Wie ja, wirklich, tatsächlich der wie beim Thunfisch.
Das Dach ab, so ein bisschen.
Ja, das Dach ab, genau. Ja. Lustig. Toll. Interesting. Ich mag ja Steini-Flaschen sowieso. Ja.
Also das auch Bier? Wieder aufsetzen, Mensch.
Kann man?
Wenn man sich Mühe gibt. Ah. So ein bisschen. Hilft nicht wirklich, aber.
Also.
Oh, der Schaum ist schon weg. Das ging ja schnell. Das ist nicht so gut hier.
Ja, ich habe noch. Also, ich habe noch ein bisschen Schaum. Das Bier ist nicht so hell, wie man vielleicht so gemeinhin Pils kennt. Ist ein bisschen dunkler. Also ich würde sagen, das ist so richtig schöner, ja, kräftiger Bernstein.
Ja.
Bernstein, wie er im Buche steht.
Ein warmer Goldton. Also ich finde, es hat sehr was von Apfelsaft, so von der
ja, Ton her, ne? Durchaus. Ja. Bisschen rötlich so.
Ja. Mhm.
Ja, wollen wir verriechen? Und der Schaum ist natürlich weiß. Und grobporig, ein bisschen wie beim Pilz.
Ja.
Oh. Oh, süß.
Ja, der riecht sehr malzig.
Ja.
Süßlich.
Viel Körper. Ach.
Viel Körper und viel Brot. So ja. Richtig, das ist so richtig Flüssigbrot-Aroma. Schön.
Ja, 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 so Graubrot.
Ja, 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 genau.
Oder Mischbrot, sagt man ja hier oben. Ich muss immer, das versteht wieder keiner.
Irgendwas, wo man Leberwurst draufspielen möchte.
Ja.
Dinge, die man assoziiert mit Gerüchen, ist auch irgendwie ein bisschen.
Ja, ist cool, ne?
Es riecht so, als müsste man Leberwurst aufschmieren. Ich habe sehr viel Lust jetzt auf ein Leberwurstbrot zu diesem Bier. Merkwürdig.
Ich habe sogar noch
das welche hier. Der Big Leberwurst ist daran schuld. Die haben sich doch zusammengetan. Nee, ist jetzt nicht super komplex, aber lecker. Also riecht lecker.
Ich versuche noch ein bisschen die Früchte rauszufinden gerade. Aber dadurch, dass wahrscheinlich so wenig Hopfen da drin ist,
ah, Moment ist eher mal. Schwierig, ne? Also ich hätte, wenn, dann noch so ein bisschen mineralisch.
Ich überlege gerade. Ja. Aber so ein bisschen schokoladig, finde ich, ist es.
Schokoladig?
Mhm. Durch diese Malzigkeit.
Ja. Ja, so ein bisschen wie Schokosoße vielleicht.
Ja, ja.
Sowas, ja.
Schön, aber sehr angenehm.
Mhm.
Und wie gesagt, sehr viel Körper. Ja, wollen wir mal probieren?
Gerne.
Ja, dann Prost.
Prost. Ui, interessant. Also. Es hat irgendwie einen starken Antritt, aber sehr malzig.
Ja.
Gar nicht so süß, wie es gerochen hat. Nee. Ne? Hm. Auf jeden Fall mineralisch. Das ist ja schon fast ein bisschen salzig, aber angenehm.
Ja, sehr angenehm.
Das ist interessant. Es prickelt so ein bisschen auf der Zunge und ist richtig, also ich finde es richtig salzig.
Ganz das Gegenteil von der Nase.
Ja, genau.
Obwohl die Malzigkeit ist schon noch da.
Mhm.
Interessant. Wenn man ein bisschen wartet, kommt die Schokolade wieder, aber nicht süß. Schokolade muss ja nicht immer süß sein.
Mhm.
Das hat ein bisschen was von dieser salzigen, es gab mal so eine Salz-Honig-Dings-Mandel-Schokolade von Rittersport, glaube ich.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ein Salzkaramell.
Irgendwie sowas.
Ja.
Es eignete sich immer ganz gut zum Single Malt. Das ist wirklich salzig. Ich finde, jetzt wo ich es weiß, ist natürlich total doof. Aber ich finde, man merkt, dass sie eine eigene Mälzerei haben, weil das ist, finde ich, schon besonders, dieses Malz. Finde ich. Es hat auch einen schönen, langen Nachhall.
Stimmt.
Es ist aber nicht so weich wie zum Beispiel so ein Dithmarscher oder so. Es ist für ein Bier sehr unfruchtig. Was aber ganz was Besonderes ist. Das macht so eine eigene Geschichte daraus. Und man kann das gut wegtrinken. Also, das bleibt echt lange stehen, ne?
Das ist wahr. Es ist recht voll. Es hat relativ wenig Kohlensäure.
Findste?
Es ist so eine, es ist eher so eine intensive Kohlensäure, aber nicht viel.
Okay.
Oder? Also so, wenn man Kohlensäure auf so einer Kurve, Wellenkurve darstellen würde, dann hätte es eine hohe Amplitude, aber keine hohe Frequenz.
Okay.
Nein, auch was weiß ich. Dann ist für sie, also es ist sehr prickelnd. Ich habe das Gefühl, es ist weniger, also weniger Punkte, die prickeln. Schwer zu beschreiben. Ja, es ist recht süffig.
Ja, ne? Das finde ich nämlich auch.
Ja. Es ist ein bisschen simpel. Das muss ich sagen. Es verspricht immer irgendwie schon ein bisschen mehr, als es dann gibt. So. Irgendwie. Es deutet so an.
Ich glaube, das ist ein gutes Bier. Ich glaube tatsächlich, ich sag mal, also dieser Nachhall ist schon beeindruckend. Ich finde, das ist, glaube ich, so ein gutes Bier für einen richtig schönen Sommertag so. Auch wenn es ja ein Winterbier ist. Ich finde es gar nicht so winterig. Obwohl die Frucht fehlt. Okay. Ja, das mag sein. Ja, aber das ist ein Bier, was man zu vielleicht ausnahmsweise mal zu Sachen trinken kann, die gar nicht so sind wie normale, was man so mit normalen Bieren assoziiert, so finde ich. Also so, ja, Essen, was nicht so viel, nicht so robust ist, was so ein bisschen filigraner ist, weißt du?
Ja.
Was aber auch nicht zu, sonst geht es gegenüber den vollen Körper wieder unter. Aber ich würde sagen, so der ein oder andere Salat, so, den man im Winter ja auch essen kann, ist ja kein Problem. Sowas halt, vielleicht auch so Pasta, nicht gerade mit Tomaten, aber so gibt ja andere Geschichten. Viele Leute essen ja Pasta auch ganz gerne mal einfach so ein bisschen mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und ein bisschen Parmesan so, ne? Geht ja auch gut. Ist auch ganz lecker. Und da würde dieses Bier, glaube ich, ganz, ganz gut so eine leichten Geschichten so.
Ja.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich kann mir dieses Bier auch gut vorstellen zu Kartoffelpuffer oder irgendwie so, die ja auch keine, ich finde es ja super lecker, aber die haben ja jetzt nicht 93.000 verschiedene Geschmacksrichtungen da drin. Also das kann ich mir, das sind Sachen, die könnte ich mir da gut zu vorstellen. Also mal ganz andere Sachen, als wozu man normalerweise Bier trinken würde. Guck mal, der Schaum ist doch ganz nett.
Also meiner war direkt weg irgendwie.
Ach guck, meiner.
Der hielt sich nicht. Allein der Schaum, also der war echt schnell hier futsch.
Echt? Tja. Ich hab den immer noch.
Vielleicht hat der Postbote zweimal geschüttelt. Ich weiß nicht.
Bisschen Karamell vielleicht. Oder irgendwie. Irgendwas ist da auf jeden Fall noch drin, was mich glücklich macht. Naja. Egal. Also. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala. In dem Fall von 1 bis 7. Das ist ja unsere Bierskala.
Ich glaube, das wird bei mir eine 4. Ja.
Ja. Also ich finde eine 5. Von mir kriegst du eine 5. Ich finde das schon gut. Also ja. kann man gut trinken. Ist handwerklich total gut. Ich mag dieses Malzige. Das finde ich schon alles ganz nett. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ja, doch. Und ich finde es schön, dass es mal ein Bier ist, was nicht so diese üblichen Sachen macht. Das ist eigentlich auch mal ganz schön. Insofern finde ich, hat es die 5 Punkte schon verdient, weil es was Außergewöhnliches ist. Und ich habe ja ein Herz für so Brauereien, die alles selber machen. Und das kommt ja auch noch dazu. Es gibt dann auch noch so ein Bonuspunktchen bei mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich finde es auch wirklich lecker. Ich mag es wirklich gern. Nun gut, also wir haben dementsprechend probiert von Schwarzbräu das Schneeflöckchen. Und es gab 4 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte von mir. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist das. Wir werden 2 Alben hören, von denen eines bereits feststeht, nämlich Tamara Stefanovic mit Organized Delirium. Schon ein sehr vielversprechender Albumtitel. Und nach unserem Open Mic werden wir, für alle, die uns im Internet hören, ein Landsknechtbier vom Brauhaus Fürst Wallerstein verkosten.
So nämlich.
Das klingt wieder sehr herrschaftlich hier.
Ja. Fürst das, mal gucken, was das wieder ist. Also das älteste, höchste, tiefste, irgendwasste.
Irgendwas Besonderes wird sein.
Ja, mit hundertprozentiger Sicherheit. Apropos was Besonderes, wir würden uns sehr über Sterne freuen, sowohl über Spotify als auch bei Apple Music oder bei Deezer oder weiß ich, wo ihr uns hört. Sterne, 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 Sterne oder was man da auch immer machen kann, keine Ahnung. Besternt uns, bepunktet uns, was weiß ich, uns, was weiß ich, was man da machen kann. Das wäre schön, da würden wir uns sehr freuen. Das hilft dieser Sendung, das hilft uns. Und dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.